Servus, grüß euch.
Hallo.
Wir sitzen heute wieder zu dritt am
Schon
Tisch.
Schon wieder. Es hat uns so gut gefallen beim letzten Mal. Also wir machen das jetzt wirklich regelmäßig. Wir haben auch einen Pool an tollen Gästinnen.
Ja.
Und magst du die Introduction eigentlich machen heute?
Ja. Wir haben heute die liebe Christina von Womanhood hier. Ein Podcast, der sich sehr viel mit Frauengesundheit und Geburtsvorbereitung, Schwangerschaft beschäftigt, weil du ja Hebamme bist. Mhm. Magst du dir einfach kurz mal vorstellen? Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Wir haben ja jetzt gerade im Vorgespräch schon gemerkt, dass ich unendlich viel über dieses Thema sprechen kann.
Wir haben gesagt, wir müssen jetzt auf Rekord drücken, ja, weil alles, was sie erzählt hat, war schon so spannend.
Genau, mein Name ist Christina Piller, ich bin Hebamme. Ich bin in Wien tätig, also auf der einen Seite in einem Angestelltenverhältnis an einer Klinik und auf der anderen Seite freiberuflich. Das heißt, Hebammen betreuen ja Frauen theoretisch ab Kinderwunsch bis zum ersten Lebensjahr des Kindes. Praktisch ist es meistens so, dass ich die Schwangerenvorsorge mache. Dann Geburt mache ich zum Beispiel in 99% der Fällen hauptsächlich an der Klinik. Und dann mache ich wieder daheim im außerklinischen Setting die Wochenbettbetreuung und kümmere mich um die Rückbildung, unterstütze beim Stillen, kontrolliere die Gewichtszunahme des Kindes, solche Sachen, genau. Und ja, habe dann eben letztes Jahr auch einen Podcast begonnen, eben Womanhood.
Wie kam es dazu?
Ja, also es kam dazu, weil ich gemerkt habe, dass es einfach so viele Themen gibt zu Frauengesundheitsthemen, die oftmals ganz arg tabuisiert und mit einem Stigma behaftet sind. Und ich habe vielleicht dieses Stigma und das Tabu so satt gehabt. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank, oder ich hatte vielleicht mal eine Hemmschwelle, über gewisse Themen zu sprechen, und habe das dann aber aufgrund meines Berufs sehr schnell abgelegt und habe gemerkt, dass da einfach ganz viel mehr drüber gesprochen gehört. Und egal, ob es darum geht, Kinderwunsch, Menstruation, das ist alles so ein arges Tabu. Mhm. Und das Tabu schafft dann das Gefühl der Frauen, nicht öffentlich oder in der Gesellschaft darüber zu sprechen. Mhm. Und das führt dann diese Frauen wieder eventuell in eine psychische Belastung, die nicht nötig wäre, wenn wir als Gesellschaft ihnen einfach das Gefühl geben würden, dass sie über diese Themen gut reden können, weil es geht uns alle was an.
Mhm. Und es endet ja dann auch oft in Angst, was diese Themen auch betrifft.
Voll. Auf jeden Fall. Und wenn wir einfach versuchen, diesbezüglich niederschwellig zu informieren, habe ich das Gefühl, oder hoffentlich ist das auch wirklich so, dass viel mehr Frauen sich darüber reden trauen, merken, dass sie nicht die einzige Frau sind.
Das vielleicht auch teilen können mit Freundinnen. Also eine Podcast-Episode kann man ja auch leicht mal teilen und sagen, hey, ich habe da was Spannendes gehört, hör doch mal rein.
Voll, oder das könnte dich interessieren, das betrifft uns. Ja. Es betrifft uns alle.
Ja.
Und das ist einfach so wichtig, das immer und immer wieder zu wiederholen und auch diese Frauen vielleicht aus dieser Belastung zu holen. Mhm.
Sehr, sehr cool, dass du das gestartet hast. Ja. Christina hat uns im Vorfeld auch ein paar Themenvorschläge geschickt und das war total schwer. Die Sophie hat mir das dann weitergeleitet, was soll man da nehmen und so. Ja. Und es war nicht leicht, uns für ein Thema zu entscheiden, weil du weißt natürlich durch deinen Beruf und sicher auch Podcast-Recherche und Co. zu vielen Themen viel und es ist alles sehr vielschichtig und wir haben uns dann für eines entschieden. Ja. Und zwar wollen wir heute über Gendermedizin mit dir sprechen. Ich muss ja selber sagen, mir ist dieser Begriff auch erst irgendwie so seit 4, 5 Jahren.
Ja, ich glaube, bei mir ist es nun kürzer. Ich glaube, bei mir ist so vor 2 Jahren, da waren wir irgendwie, da gibt es irgendein Buch, das sich auch ein bisschen damit beschäftigt. Invisible oder so, kann das sein? Dadurch bin ich irgendwie auch so ein bisschen auf dieses Thema gekommen, aber davor habe ich mich Nüsse damit beschäftigt.
Und das ist, einfach ich, unter, auch wieder so aussagekräftig. Ja, ja, genau, es ist wieder so ein, du bist so sozialisiert, dass du gar nicht drüber nachdenkst und du denkst, ja, Medizin halt, wird schon passen. Also du vertraust da irgendwie auch. Es gibt ja auch dieses weiße Kittel-Phänomen, dass du denkst, wird schon passen. Mhm. Und dass man das gar nicht hinterfragt. Und selbst wenn du als Frau schon so weit bist, dass du strukturelle Dinge hinterfragst und dass du Feministin bist, etc., etc., du hast diese ganzen Aha-Momente, welche Bereiche überhaupt davon betroffen sind, so sukzessive erst, wie so Dominosteine. Mhm. Und für mich war eben Gendermedizin so gar kein Thema.
Ja.
Also vielleicht kannst du ein bisschen erklären, worum es sich bei dem Begriff handelt.
Vielleicht gänge mal einen Schritt zurück und erklären, vielleicht kannst du kurz erklären, worum es sich eben bei Gendermedizin handelt und was die konkreten Probleme sind, die sich daraus eigentlich auch ergeben.
Genau, ja. Also vorab möchte ich gleich mal sagen, dass ich natürlich nicht die perfekte Gendermedizin-Expertin bin, einfach dadurch, weil ich eben Hebamme bin. Es gibt urtolle Gendermedizin-Ärztinnen und Ärzte, die sich mit der Thematik natürlich noch viel tiefer auseinandersetzen als ich. Ich komme eben aus der Frauengesundheit, hauptsächlich Schwangerschaft, Geburt, dieser Thematik und habe dann eben auch durch den Podcast diese vielen Unterschiede gemerkt in der ärztlichen Versorgung vielleicht auch. Und Gendermedizin beschäftigt sich eben mit dem Faktor Geschlecht auf die Gesundheitsversorgung, Diagnostik und aber auch Forschung, damit diese Unterschiede, die der Faktor Geschlecht sein oder auslösen kann, in Zukunft vielleicht geringer werden oder die Wahrnehmung auch einfach eine andere ist. Da möchte ich nur kurz dazu sagen, dass natürlich Geschlecht, also auf der einen Seite natürlich das biologische Geschlecht, auf der anderen Seite das soziale Geschlecht, im besten Fall nie als konträre Pole gesehen werden sollten, sondern immer als dieses Spektrum und dieses Kontinuum, das es auch ist und sein kann. Aber für medizinische Definitionen ist es dann natürlich oftmals wichtig, davon zu sprechen. Die Mireille Ngosso hat gerade einen super Artikel darüber geschrieben auch und hat sich damit auseinandergesetzt. Und sie sagt aber natürlich auch gleichzeitig, dass nicht nur Geschlecht ein Faktor ist, sondern auch sozioökonomischer Hintergrund, Ethnie, Sexualität, all diese Sachen, die man natürlich niemals außen vor lassen kann. Und man muss halt jede Anamnese, jeden Menschen als großes Ganzes sehen können.
Ja, ja, das total. Individuum einfach.
Voll.
Das,
und da spielen halt so viele Hintergründe so einen wichtigen Faktor. Und ich meine, ich tue mir recht leicht oder als Cis-Frau, weiße Frau, able-bodied Frau, die finanzielle Möglichkeiten vielleicht auch hat und dadurch natürlich, und das ist mir auch bewusst, massiv privilegiert ist, zu sagen, hey, einmal im Jahr Gesundenuntersuchung, einmal im Jahr Frauenärztinnenkontrolle, Pap-Abstrich und im besten Fall noch HPV-Impfung, die, wenn man über 21 ist, 620 Euro kostet.
Ja. Ich hab's Zeit.
Ja, und weißt, da denke ich mal so, eh sicher versuche ich zu empfehlen, was State of the Art ist und was evidence-based ist.
Aber es kann sich nicht jeder leisten.
Ja, und es kann auch nicht jeder umsetzen.
Nein.
Ja. Und trotzdem versucht man halt, jeden Faktor irgendwie mit einzubeziehen und die Menschen zu motivieren. Und ja, das Gefühl, aber auch das Wissen über den eigenen Körper und die eigene Gesundheit zu erweitern.
Ja.
Und dadurch dann eben informierte und selbstverantwortliche, eigenverantwortliche Entscheidungen über medizinische Entscheidungen oder aber auch allgemein Entscheidungen für den Körper und die Gesundheit zu treffen.
Jetzt folgt eine kleine Werbeeinschaltung.
Passend zum heutigen Thema Gender Medicine dürfen wir euch unseren neuen Kooperationspartner DM vorstellen, den Sophia doch schon einige Zeit begleitet, aber jetzt ist er auch bei uns im Podcast mit dabei. Es geht im Sommer ganz konkret darum, dass sich DM dem Thema Frauengesundheit widmen möchte.
Genau. DM will im Zuge dessen Themen mehr in den Fokus rücken, die sonst vielleicht ein bisschen tabuisiert werden oder über die man vielleicht eben nicht so viel spricht. Denn das sind vor allem Frauenthemen wie Zyklus, aber auch Female Empowerment, mentale Gesundheit, Holistic Beauty. Und das wird einfach mehr ins Zentrum gerückt und im Fokus steht dabei ein neues holistisches Gesundheitsbewusstsein.
Wie setzt DM das konkret um? Was passiert da genau?
Am besten, ihr schaut dafür gleich mal auf der Kampagnen-Webseite vorbei. Und zwar ist es dm.at/Frauengesundheit. Und dort findet ihr ganz, ganz viel tolle Inhalte, beratenden Content und ganz viel Information genau zu diesen Themen. Es gibt auch Gewinnspiele und im Zuge der Kampagne wird es auch einen Self-Care-Kalender geben. Also richtig, richtig cool. Wir Frauen schauen auf uns. Zeit, unserem eigenen Flow zu folgen. Mein Körper. Mein Flow. Werbung Ende.
Du hast ja sehr viel mit schwangeren Frauen eigentlich auch zum tun.
Also, fast nur.
Ja, fast nur. Oder halt Frauen wahrscheinlich im Wochenbett dann in der Nachbetreuung. Aber wie oft kommt da das dann auch unter, dass die Frauen vielleicht selber eigentlich so wenig dann über sich selber Bescheid wissen? Wahrscheinlich total oft, oder?
Ja, ganz oft. Und ich meine, das kann ich Ihnen nicht mal verübeln, weil
zum Beispiel so wenig drüber reden, oder?
Erstens, aber auch wenn ich zurückdenke, wie ich mit 15, 16 bis, sagen wir, 22 oder wie ich dann mit dem Hebammenstudium begonnen habe, war, da habe ich mir auch nicht die mega Gedanken drüber gemacht. Ja. Und es ist halt jeder so in seiner Bubble drinnen. Ich als Hebamme bin halt jetzt voll in der Hebammen-Bubble und in der Frauengesundheits-Bubble. Und ich denke mir halt, in Biologie zum Beispiel, Hebammen machen auch Hebammen an Schulen. Also wir sprechen über Sexualität mit den unterschiedlichen Altersgruppen. Und ich habe in Biologie, ich war auf einer stinknormalen AHS, einen Frosch seziert, aber habe nicht über Geburt und Menstruation und meinen Körper gelernt.
Das ist so krank, oder?
Ich habe nie wieder einen Frosch seziert, ja?
Ja. Ich meine nicht den Frosch, aber ich meine den Faktor.
Ich habe jedes Monat eine Regelblutung.
Ja, ja. Genau.
Das heißt, da hätte man vielleicht mal abwiegen können, ob das relevant ist.
Ja.
Und da denke ich immer, wenn einem das nicht bewusst ist, was da für ein Rattenschwanz an Entscheidungen dranhängt, weil ich bin da natürlich urschnell und sage, man muss unbedingt einen Geburtsvorbereitungskurs machen. Eh klar, weil ich halt auch weiß, welche Entscheidungen unter der Geburt, in der Schwangerschaft, zum Beispiel Thema Pränataldiagnostik. Mhm. Das ist ein Thema, da wird man vielleicht so nebenbei mal gefragt, ja, wollen Sie die Nackenfaltenkontrolle machen, Nackenfaltenmessung? Und die Frau weiß eigentlich gar nicht, oder das Paar weiß eigentlich gar nicht, was das ist, macht das. Und ich frage dann halt die Frauen, wenn du das machen willst, hätte das eine Konsequenz?
Ja. Mhm.
Weil wenn es keine Konsequenz hätte,
musst du es nicht machen.
Kannst du dir überlegen, ob du es machen willst.
Ja.
Weil du musst ja diese ganzen Untersuchungen nicht machen. Es ist ja deine Entscheidung. Mhm. Aber weil man sich davor nicht auseinandersetzt mit dem Thema, dann ist das wie so ein einfach, schneeballartiges System. Dann macht man das, dann macht man das Nächste. Und da denke ich mal halt, wenn man das nicht weiß, dann kann man sich nicht dafür oder dagegen entscheiden und schlittert da halt einfach so durch und es fühlt sich vielleicht auch gut an, weil diese 40 Wochen Schwangerschaft, die vergehen ja auch urschnell, aber man hat dann vielleicht, oder ich kann natürlich nur von mir selber sprechen, ich hätte dann vielleicht nicht dieses Gefühl, dass ich meine Gesundheit, meine Schwangerschaft, meinen Körper eigenmächtig und eigenverantwortlich all diese Entscheidungen getroffen habe. Mhm. Und selbst ich, die als Hebamme Frauen beratet, ich stelle mir wahrscheinlich eine andere schöne Geburt vor als du oder du. Und da denke ich mir, natürlich ist es gut, wenn ihr alles, was ich sage, hinterfragt.
Mhm.
Weil ich kann euch nur so viel Information geben, aber das, was bei euch ankommt, ist ja wieder was anderes.
Ja, absolut.
Und das, was für mich gut ist, ist vielleicht für euch gar nicht gut. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass man informierter in die Schwangerschaft und in die Geburt einsteigt.
Aber siehst du da die Verantwortung dann aber nicht nur rein bei den Frauen, sondern eigentlich auch schon viel früher, oder? Wo das mit der quasi Bildung ja eigentlich auch anfängt, wie du zuerst gesagt hast, dass man über das einfach auch so wenig lernt, so im Allgemeinunterricht.
Das ist ja nicht im Lehrplan,
weil ich finde eben, aber ich finde, es war ja schon, es ist ja,
aber halt, ich glaube,
aber nicht wenig, sehr stark. Und ich finde halt einfach, ich frage mich halt, warum, weil vielleicht hat sie dann einmal irgendwer so gedacht, so, naja, das ist ja nur quasi unter Anführungsstriche für die Hälfte oder sogar eigentlich ein bisschen mehr als die Hälfte relevant. Allerdings, ich finde es voll wichtig, dass auch meine Mau Bescheid weiß, was mit mir einmal im Monat passiert oder was mit mir in diese 9 Monate Schwangerschaft passieren wird. Also es war ja auch, ich habe in Mani einmal gefragt, so, wie viel OBs glaubst du, brauche ich während
Hat sie das mitgekriegt?
Mit dem Mond?
Was?
Oder in den Space, da gibt es sogar ein Lied dazu, gell?
Was? Wie sie eine Frau.
Die NASA. Das sind Menschen, die, möchte man meinen, das sind so.
Ultraschlaue.
Ja, die Schlauesten der Schlauesten.
Ja. Die haben eine Frau auf eine Weltraumexpedition geschickt. Und ich weiß nicht, sie haben irgendwie
500
OBs oder so mitgeschickt.
War ein paar Tage oder irgendwas. Keine Ahnung, war nicht einmal ein ganzes Monat. Selbst wenn sie einen Monat dort gewesen wäre, hätte sie es nicht gebraucht.
Steht in keiner Relation.
So lustig. Und was hat der Mani gesagt? Auch 500?
Der Mani hat gesagt, er glaubt, dass ich für eine Periode 10 brauche. Und das ist nicht so abwegig, weil er hat sich auch gut hergeleitet. Er hat gesagt, er glaubt, ich brauche ungefähr 2 pro Tag und für 5 Tage. Und es ist bei mir.
Aber das ist sehr fortschrittlich,
muss man sagen. Er hat sich einfach sehr, sehr genau überlegt. Aber mir hat es voll interessiert, weil man dachte, ob er das jetzt weiß, weil ich habe es ihm jetzt nie quasi genau erklärt oder ich habe jetzt nie mit ihm drüber geredet. Ich meine, er hat es mitgekriegt, aber ich habe es voll gut gefunden, weil ich habe auf TikTok so Challenges gesehen, wo die halt gefragt haben und die haben dann halt so gesagt, so, naja, du hast deine Tage für 3 Tage. Das ist wahrscheinlich das, wie lange die Frau über Schmerzen klagt, aber du hast das meistens ein bisschen länger als 3 Tage. Ich meine, ist auch voll individuell, aber so und dann so, ja, 3 OBs oder und ich denke mir so, okay,
Let's talk about hygiene, everybody. Let's go back.
Ja. Oh aber ja. Org, ja, ich find's spannend eigentlich, dass sich Männer darüber, ich möchte jetzt gar nicht alle in einen Topf werfen, na, aber Gott, wahrscheinlich nicht Gedanken machen, ja. Obwohl das trotzdem, also ich meine, es betrifft ja auch.
Ja, aber wir müssen uns halt auch nochmal in diesem großen Ganzen System überlegen, weil du gefragt hast, wem ich die Verantwortung zuschiebe quasi, dass wir in einer patriarchalen Struktur sozialisiert worden sind. Also wir als Frauen, genauso wie unser Gegenpart, die Männer ja auch. Mhm. Das heißt, denen ist vielleicht auch nie das Gefühl gegeben worden, dass das ein Thema ist, das für sie auch relevant sein könnte. Ja. Und da denke ich mal, natürlich gebe ich auf der einen Seite die Verantwortung an Bildungssysteme und allgemein aber auch an die Gesellschaft, weil wir dürfen uns das selber auch nicht, ich jetzt nicht mal als Hebamme, als medizinisches Personal, sondern ich als Frau, ich darf mich da auch nicht persönlich rausnehmen, weil zum Beispiel, wenn ich nicht in meinem Umfeld vielleicht die eine Freundin bin, die offen über weibliche Sexualität, Menstruation, bla bla bla, all diese Themen, wo ich Gott sei Dank sehr enthemmt bin, spreche, dann gebe ich ja somit auch nicht meinen Mitmenschen die Möglichkeit, eventuell mit mir darüber zu sprechen.
Ja,
und ich habe schon manchmal das Gefühl, dass wenn ich am Tisch sitze und es sind nicht medizinisches Personal und keine Hebammen dabei, dass ganz oft dann irgendwann das Thema Richtung Schwangerschaft, Geburt oder solche Fragen dann einfach kommen, weil ich hoffentlich auch diesen Safe Space schaffe. Ja. Und wenn wir als Gesellschaft es nicht schaffen, diesen Safe Space zu providen, egal ob jetzt für Männer, Frauen, für alle Menschen einfach, dann haben wir ja auch gefailt, weil um jetzt das nächste Beispiel zu bringen, also zum Beispiel, wenn es um Sternenkinder geht, um stille Geburten, das erleben so viele Frauen und Paare und Familien und ich habe halt immer das Gefühl, über ältere Menschen über Oma- und Opa-Generation, wenn die sterben, wird gesprochen. Ja, die Oma ist gestorben und aber auch die Jahre danach, wenn was Lustiges passiert, also bei uns in der Familie, lachen wir noch, haha, die Oma. Und aber wenn kleine Kinder während der Schwangerschaft oder nach der Geburt oder während was auch immer, wenn die dann nicht mehr in der Familie wohnen und das bezeichnen wir dann als Sternenkinder, dann ist das ja trotzdem noch ein Kind und eine Erfahrung einer Familie. Ja, und ich finde, wenn das im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen wird, auch von uns als Gesellschaft und wir diesen Familien nicht die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen, dann haben wir wieder dieses Orgetabu und Stigma und diese Menschen leiden wieder unter wahrscheinlich psychischer Belastungen, weil das macht ja was mit einem.
Ja,
das macht was mit der Frau, die vielleicht ein totes Kind geboren hat, egal in welcher Woche. Das macht was mit dem Mann oder mit der Partnerin, dem Partner. Das macht was mit der Familie. Mit der Familie
natürlich auch, ja.
Und da, finde ich, möchte ich gern die Verantwortung an alle geben und sie das ganze System und das, diese patriarchale Sozialisierung auch hinterfragen lassen.
Ja. Kannst du ungefähr sagen, ich meine, ich weiß, es ist schon nicht schwer, aber weil wir vorher darüber gesprochen haben, wie viele Frauen, die zu dir kommen, da wenig Wissen haben, welcher Prozentsatz das ist, also wie viel sie wirklich über ihre eigene Gesundheit Bescheid wissen. Ist der Großteil also, mehr oder der Großteil eher wissen nicht so viel?
Also an der Klinik frage ich schon sehr häufig, ob die Person einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat. Einfach deswegen, weil ich dann auch schon das Gefühl habe, ich kann ein bisschen andere Sachen voraussetzen. Und natürlich, also was bei uns ein ganz großes Thema ist, ist dieses Shared Decision Making. Also ich als medizinisches Personal, wir betreuen ja oftmals Frauen und Schwangere in großen interdisziplinären Teams. Also da ist eine Hebamme, die, die auf jeden Fall dabei ist und die Frau betreut. Da ist dann vielleicht noch eine Geburtshelferin. Vielleicht ist da noch eine Kinderkrankenschwester, was auch immer, ja. Und wir sind natürlich alles kleine Faktoren in dieser Rechnung, aber der größte Faktor ist natürlich die Frau und ihr Körper und die Verantwortung, die sie tragt für sich und ihr Kind.
Und das Wissen, das sie hat.
Genau, und da möchte ich aber natürlich in diesem Shared Decision Making Process, möchte ich natürlich so viel wie möglich die Frau involvieren.
Ja, und bestärken wahrscheinlich auch, dass sie diese Entscheidungen trifft.
Und da in der Klinik habe ich schon das Gefühl, dass bei weitem leider die Mehrheit sich sehr wenig mit der Thematik auseinandersetzt. Man muss aber dazu sagen, dass das vielleicht auch von Klinik zu Klinik unterschiedlich ist oder dass unterschiedliche Frauen, zum Beispiel es gibt halt in Österreich diese knapp 2%, die sich für Hausgeburten entscheiden. Ja. Diese Frauen sind in 99% der Fälle top vorbereitet. Ja. Die sehen ihre Hebamme regelmäßig, die wissen, auf was sie sich einlassen, die wollen eine Hausgeburt, die treffen Entscheidungen. die wissen einfach. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sich manche Schwangere sehr auf dieses Netz
im Krankenhaus verlassen.
Ja. Was auch gut ist, freue ich mich natürlich auch.
Ja.
Aber so wie ich es vorher gesagt habe, ich will, dass alles hinterfragt wird. Weil alles, was ich mache oder alles, was ich vorschlage in meiner Betreuung, hat einen Sinn.
Genau.
Und den Sinn versuche ich auch in dem Satz, wo ich sage, hey, das oder das würde ich jetzt machen, weil dieses oder jenes. Und wenn ich nicht dieses Weil-Sätzchen da hinten anhänge, weil ich es gerade vergessen habe oder weil es gerade stressig ist oder so, frag mich.
Ja, aber das finde ich so heftig, weil ich meine, wie du sagst, ich finde Vertrauen ist total wichtig und ich glaube, das brauchst du auch, weil das ist ja eine total stressige Zeit. Du brauchst dieses Netzwerk wahrscheinlich auch zu sagen, okay, ich bin in guten Händen. Aber dieses, ich vertraue blind und frage gar nicht nach, also alleine schon, wenn Sachen verschrieben werden oder wenn dir irgendwie auch während der Schwangerschaft oder gar nicht in der Schwangerschaft generell einfach Dinge verschrieben werden und du nicht mal fragst, warum, das finde ich ist schon arg.
Es ist dieses blinde Vertrauen, das mich dann auch selber schreckt, weil in manchen Situationen erwische ich mich dann selbst und sitze bei meinem, weiß nicht, HNO, ich habe jetzt gerade eine Stimmbandentzündung gehabt und er sagt mir, ich soll das und das nehmen und 5 Sekunden später gehe ich raus und denke mir so,
das hey, warum eigentlich?
Kurz mal Stopp, ja.
Ja.
Und dann versuche ich mir das selber zusammenzureimen, was er natürlich als Experte, der das 10-mal am Tag sagt, was mir natürlich vielleicht auch passiert, weil wenn ich über solche Themen rede, merkt man, wie schnell ich rede. Und da denke ich mir dann auch, hey, stopp mal. Und das ist das, was man, oder wir haben das im Studium dann gelernt, dieses kritische Hinterfragen. Und ich hinterfrage halt wirklich alles.
Ja, voll gut, ich mach das
und auch. Das würde ich mir wünschen, dass man sich dann nicht blind drauf verlässt, weil ja, es gibt zusätzlich zu der perfekten medizinischen Betreuung gibt es halt auch noch viele Faktoren. Ist da gerade viel Stress? Ist da ein Notfall? Ist da keine Ahnung, was da noch alles passiert?
Hat die Hebamme oder hat der Arzt vielleicht auch schon 10 Stunden Dienst hinter sich und es ist zwar in der Früh Mensch, und ist es ist menschlich, dass man dann einfach vielleicht da mal Entscheidungen trifft, die man vielleicht in einer anderen Situation anders treffen würde. Also ich glaube, es ist so wichtig, dass man irgendwie eigenverantwortlich nur bleibt auch in solche Situationen, auch wenn es natürlich gut ist, wenn man am Arzt vertraut, aber dieses Autoritätsdenken und so, der wird das hundertprozentig ist alles richtig und es ist mir alles wurscht und ich lasse quasi den entscheiden. Ich glaube, es ist voll wichtig, dass man da bei sich selber auch noch bleibt und sich selber auch noch mal drüber nachdenkt.
Total. Aber das setzt eben auch eine gewisse Gesundheitskompetenz voraus.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja.
Genau, und diese Gesundheitskompetenz, das ist eben auch in dem Aktionsplan Frauengesundheit von 2017, Juni 2017 von der Stadt Wien, der eben gemacht wurde, weil die WHO eben auch Frauengesundheit sehr in den Fokus genommen hat.
Finally.
Ja, better late than never. Aber diese Gesundheitskompetenz ist in Österreich laut Studien recht gering.
Das glaube ich sofort.
Mhm. Und da muss man dann vielleicht auch nochmal unterscheiden, Frauen tendieren dazu, ein bisschen eine bessere Gesundheitskompetenz zu haben.
Ist das so?
Also laut dem Aktionsplan schon, ja. Wobei man dazu sagen muss, dass da trotzdem nicht jetzt sehr viel Unterschied ist. Ja. Und da möchte ich nochmal, oder da denke ich dann einfach immer auch noch dran, an diese patriarchale Strukturierung, an diese Male Toxicity auch, die es ja dann auch, wo man ja schon Studien auch kennen, die zeigen, dass Männer eher zu spät zum Arzt gehen und dann zum Beispiel ein Hautkrebs in einer späteren Stufe entdeckt worden wäre, als wenn sie früher zum Arzt gehen würden.
Mhm.
Und das toxisch-männliche Verhalten, das ist auch schade für die Männer. Das heißt, durch diese Gesundheitskompetenz, die gehoben wird, oder auch durch Gendermedizin, da profitieren ja beide Geschlechter
natürlich,
davon.
Natürlich,
ja.
Total.
Und das ist halt so wichtig. Und gerade bei Gendermedizin gibt es halt dann so Beispiele wie Herzinfarkt. Symptome für Herzinfarkt bei Frauen können sich unterscheiden von Symptomen für Herzinfarkt bei Männern. Und das hat man halt ganz spät erst gewusst oder differenziert.
So arg eigentlich.
Ja.
So heftig. Also allein jetzt nur, wenn man spricht von, wie Frauenkörper auch einfach anders aufgebaut sind, dass sie wahrscheinlich in der Regel weniger wiegen, dass sie kleiner sind. Also das sind ja einfach auch Faktoren, die auf der Hand liegen müssen, dass das auch nicht gleich behandelt werden kann.
Das liegt eigentlich auf der Hand, aber dann spielt halt auch noch das Thema, was wir jetzt erst schon gesagt haben, der Hormonhaushalt, der ja immer unterschiedlich ist im Monat, oder?
Also auf jeden Fall. Aber zum Beispiel zu Gewicht und Größe, das macht natürlich einen großen Auslöser oder Faktor für Medikamentenvergabe, ja. Medikamentenverschreibung. Mhm. Das heißt, es ist alles ausgerichtet auf in dem Buch Invisible Women. Da sieht man ja auch, egal ob es um Design geht, egal ob es um Fahrzeugsicherheit geht, Frauen are more likely to be hurt in a car accident. Ja. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen, deswegen kann ich manchmal solche sagen. Und da denke ich immer, weil eben diese ganzen Fahrsicherheitsdummies sind Größe und Gewicht von einem durchschnittlichen Mann. Das auch heißt, die Fahrzeugsicherheit ist ausgelegt auf einen klassischen, typischen Mann. Und ich glaube, Volvo hat mit Eva das erste System rausgebracht. Das haben sie nicht patentieren lassen, dass andere Fahrzeughersteller auch davon profitieren können, dass Frauen sicherer sind.
Wow, danke. Und das war ja erst, also ich kann mich erinnern, dass ich für das nämlich Werbung gemacht habe auf Instagram. Also dass ich da ein Posting online
geschrieben habe. Das war noch nicht so lange her,
nicht lang. Also ich glaube, es war pre-Pandemie, aber es war vielleicht vor nicht 4 so Jahren oder 5 Jahren. Also es ist nicht lang aus. Wenn man sich das überlegt, also in wie viel Autounfälle in der Zeit schon verwickelt hätte sein können oder so viel andere Leute. Also es ist einfach, und auf die Sicherheit der Männer wird geschaut. Also und eben auch mit Medikamente, da werden ja diese ganzen Studien, das wird ja vorwiegend da an Männer, an dem männlichen Körper irgendwie auch mal gemessen. Also,
puh, das weiß ich jetzt gar nicht, könnte ich nicht sagen. Aber ja, da gibt es dieses Buch Women Don't Owe You Pretty. Und da schreibt die Autorin, once you've seen it, you cannot unsee it.
Und das ist halt,
das ist meine persönliche Herausforderung, weil jetzt, wo ich diese ganzen Differenzen oder eigentlich auch Ungleichheiten, muss man sagen, sehe, was Frauen erleben im Tagtäglichen, egal ob jetzt die Regalbretter ausgerichtet sind auf eine durchschnittliche männliche Größe oder die Fahrzeugsicherheit, Gesundenversorgung.
You name it.
Ja, du kannst es nicht mehr wegsehen. Ja. Das heißt, auch wenn ich mich vielleicht mit 15, 16 noch nicht so mit damit auseinandergesetzt habe und da vielleicht mich noch nicht als Feministin bezeichnet hätte, ich kann mich jetzt nicht mehr nicht als Feministin bezeichnen.
Ja,
absolut. Ich muss wenn ich mit irgendwem spreche und sie oder er bezeichnet sich nicht als Feminist, ich kann die Diskussion nicht beenden. Ich kann nicht. I cannot, körperlich.
Das heißt,
es ist urschwierig, aber wenn du es einmal gesehen hast, du kannst es nicht mehr wegsehen. Also du kannst es nicht mehr wegschauen.
Wobei ich sagen muss, also nochmal auf das von ganz am Anfang der Folge zurückzukommen, trotz dieses Mindsets habe ich trotzdem Blindspots.
Ja, absolut.
Und du denkst dir, okay, es fallen dir Sachen auf. Aber dann fallen dir wieder neue Sachen auf und du denkst dir, wie konnte ich das mein Leben lang nicht hinterfragen? Also ich habe das schon auch oft, dass ich mir denke, ah ja, stimmt, habe ich einfach angenommen, weil diese soziale Geschichte einfach unser Leben ist.
Ja,
gell?
Ja, voll. Und diese Blindspots, ich finde es ja schon einmal gut, dass man sich dessen bewusst ist.
Ja.
Weil nur lässt einen ja auch diese Luft nach oben zur Verbesserung. Und ich würde auch niemals behaupten, dass ich die perfekte Feministin bin, weil man muss natürlich auch viel intersektionaler denken.
Ja,
natürlich. Das heißt, ich spreche natürlich wieder als weiße Frau. Und mein Feminismus oder mein Anspruch an Feminismus und Veränderung ist ein ganz anderer als von einer POC-Frau.
Ja.
Das heißt, und sich da gegenseitig zu vernetzen und zu schauen, wie helfen wir einander, weil sonst ist Feminismus ja wieder sehr exklusiv.
Ja, voll.
Und das wollen wir ja eben nicht. Wir wollen we wanna rise together.
Ja.
Und Feminismus, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, hilft ja auch Männern.
Ja.
Weil ich will nicht, dass, falls ich mal einen Sohn haben sollte, ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Ja.
Nein, wir wollen ja, dass wir Gefühle ausdrücken können und nicht irgendwann ein Magengeschwür deswegen haben.
Ja.
Und dass wir rechtzeitig zum Arzt gehen, wenn dieses Melanom in Stufe 1 ist und nicht.
Ja, voll. Das heißt, wir haben jetzt schon ein paar gute Beispiele gehabt für Gendermedizin. Also wir sind dann ein bisschen vorgegriffen. Für alle, die das vielleicht noch nicht kannten eben. Also wir haben gesagt, es ist Tablettenverschreibung, es ist also Körpergröße, einfach wie die Physiognomie auch aufgebaut ist. Dann hast du den Herzinfarkt das Thema genannt. Hast du vielleicht noch irgendein Beispiel, wo das präsent ist, Gendermedizin?
Vielleicht nicht per se Gendermedizin, aber ich glaube allgemein bei so Frauengesundheitsthemen kann man dann auch wieder vom jungen Alter von Gendermedizin vielleicht herleiten, dass bei so frauenspezifischen Erkrankungen wie zum Beispiel Endometriose die Diagnostik durchschnittlich 10 Jahre dauert.
Weil sie einfach nicht so wichtig ist.
10 Jahre.
Ja.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ich will gar nicht sagen, dass es nicht so wichtig ist.
Nein, jetzt nicht so wichtig, nur wichtig genommen wurde.
Genau, aber jetzt, so, jetzt gerade ist halt dieser, ich will nicht sagen Boom, aber jetzt haben wir vielleicht langsam eine Idee, wie viele Frauen darunter leiden und tun das nicht ab mit, das sind Regelschmerzen, das hat jede dritte, vierte von uns. Ja.
Aber das ist für mich so ein Paradebeispiel und ich glaube, dass dadurch, finde ich, ja auch Gendermedizin ein bisschen Mainstream geworden ist, weil ich finde, der Fall Endometriose, das war etwas, was greifbar war und das war wirklich eben eine spezifische Erkrankung, dass man sagt, aha, wieso hat das denn so lange gedauert? Wären Männer davon befallen gewesen, hätte das nicht so lange gedauert, stelle ich jetzt mal so in den Raum. Und das, glaube ich, ist ein bisschen Hand in Hand wahrscheinlich auch damit gegangen, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr on the mainstream media damit beschäftigt hat.
An Endometriose erkennt man einfach auch die Auswirkungen von Gendermedizin oder dass einfach auf frauenspezifische Gesundheitsthemen in die, also bis vor die 2000er hast du ja damals gesagt, einfach wenig Fokus gelegt worden ist.
Ich frage mich auch, wie viel Geld da reingesteckt wurde in die Forschung von Endometriose. Ja. Wahrscheinlich auch nicht
so viel. Ich glaube jetzt gerade massiv viel, weil man, ich kenne die meisten Zahlen nur aus Deutschland, aber weil man eben sieht, wie viele Frauen betroffen sind.
Gott sei Dank.
Aber ja, bis 1980er Jahre circa war Medizin sehr männlich dominiert. Ja. Mhm. Genauso wie Geburtshilfe, Gynäkologie, massive Männerdomäne. Und da rutschen Frauen halt jetzt erst rein und Hebammen zum Beispiel, die Hebammen ist der älteste Beruf, glaube ich, den es gibt oder einer der ältesten Berufsstände auf der Welt. Das Problem bei Hebammen ist nur, dass wir nicht wissenschaftlich gearbeitet haben für eine sehr lange Zeit. Das heißt, da hat es schon Mediziner gegeben, die haben studiert. Hebamme war halt am Anfang im Dorf die Älteste, die sich am besten auskennt hat und die hat das dann weitergeben, ihre persönliche Erfahrung und Wissen an die Nächste. Und ja, und da, ich glaube, das hat schon auch in der Geburtshilfe zumindest viel verändert, dass da eben jetzt Frauen auch sind und viele weibliche Gynäkologinnen und Gynäkologinnen, jetzt brauche ich nicht gendern. Und ja, ich glaube, dass das schon ein großer Faktor sein kann.
Ja,
absolut. Vielleicht wollen wir nur mal kurz zu dem Aktionsplan Frauengesundheit zurückgehen. Vielleicht magst du uns da nur mal kurz ein bisschen mehr dazu erzählen, was der beinhaltet und
was daran vielleicht gut ist.
Was daran vielleicht gut ist, genau.
Boah, mega wichtig. Ich glaube, da sind 40 Maßnahmen und 17 Ziele oder so festgelegt worden, die implementiert werden sollen im Gesundheitssystem.
Aber nur in der Stadt Wien, oder?
Ich glaube, es ist ein Wiener Gesundheitsplan.
Schauen wir mal, vielleicht ist es ein Pilotprojekt und wird sich dann in die Bundesländer.
Es war schön, ja. Und das nicht nur in Wien irgendwie Fokus war.
Ja. Irgendwer muss anfangen.
Ja. Und da wird halt ganz, also es ist wirklich, ich glaube, es sind 5 Seiten Inhaltsverzeichnis. Also es sind ganz viele Aktionsziele und Maßnahmen, die gesetzt worden sind. Aber hauptsächlich geht es halt auch um gendergerechte Gesundheitsversorgung und Gesundheitsforschung.
Cool.
Es geht um evidenzbasierte Leitlinien für Screening, für eben frauenspezifische Erkrankungen, die da eben nochmal explizit hervorgehoben werden. Und es ist halt ein Wirkungsziel, das ich extrem wichtig finde, ist eben, dass Frauen informierte, gesundheitsbewusste und selbstbestimmte Entscheidungen in Gesundheitsfragen treffen können.
Ja, das ist ein richtig
und
wichtiger Punkt.
Und es geht um Gewaltprävention. Österreich ist ja leider ein Führer in dem Ranking, was Femizide angeht.
Beziehungstat. Wie es immer so schick gesagt wird.
Furchtbar. Es ist ein Frauenmord.
Es ist einfach ein Frauenmord.
Und es geht nicht nur die zwei oder mehr, die in einer Beziehung sind, sondern es geht einfach auf gesellschaftspolitischer Ebene uns alle was an, wenn so viele Frauen umgebracht werden. Ja. Und ja, aber auch, es geht auch um das Armutsrisiko. Das ist halt auch ein sehr wichtiges Thema, mit dem ich einfach niemals durch sein werde, das zu predigen. Ich habe es mir wirklich zu meiner persönlichen Religion gemacht, darüber zu sprechen, weil Frauen sehr viel höher von Altersarmut betroffen sind. Und darüber spricht niemand. Das ist ein weiteres Thema. Und das ist ganz wichtig, dass wenn man sich dafür entscheidet, Kinder zu bekommen, ist das für uns ein massives finanzielles Risiko oder auch eine massive finanzielle Einschränkung und Entscheidung.
Ja.
Also wir bekommen durchschnittlich 41% weniger Pension im Vergleich zu Männern. Wir haben durch Karenz, Mutterschutz, dann wahrscheinlich Teilzeitarbeit, die zur Teilzeitfalle werden kann, massive Cuts in unserer Erwerbsbiografie.
Ja.
Und es gibt eben die Pensionssplitting in Österreich.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist urwichtig. Es war es keiner. Ja. Es war es kein Mensch. Es war es, was Pensionssplitting ist. Und ich habe letztens mit meiner Tante einmal drüber geredet und ich habe das sofort alle meine Freundinnen, die Babys haben, weitergeben.
Bis weil zum 10. Lebensjahr des Kindes.
Weil ich mir gedacht habe, also und es haben nicht alle gewusst.
Es weiß kaum wer.
Und wirklich, wolltest du es vielleicht kurz erklären, weil vielleicht wissen es viele unserer Hörerinnen auch nicht.
Ich glaube, das ist besser, wenn es das du erklärst.
Es geht einfach darum, dass ich als Frau bzw. dann Mutter des Kindes, meines Partners oder Partnerin, aufgrund eben der gerade genannten Faktoren wie Karenz, Mutterschutz, Teilzeit, Arbeit, die Wahrscheinlichkeit oder ja, es ist nicht mal ein Risiko, es ist wahrscheinlich, dass ich eben sehr viel weniger Pension bekommen werde. Und wenn man dann dieses Pensionssplitting unterschreibt bis zum 10. Lebensjahr des Kindes, bekomme ich einen Teil der Pension meines Partners. In meinem Fall, ich lebe in einer heteronormativen Beziehung mit einem Mann, der jetzt schon viel mehr verdient als ich, obwohl der Titel hinter unserem Namen der gleiche ist.
Oh Gott, das ist ja auch ein ganz anderes Thema wieder. Aber das ist, ja.
Wird das, sollten wir uns entscheiden, Kinder zu bekommen, wird das ein großer Faktor sein. Mhm. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Mama anschaue, die aufgrund des guten Gehalts meines Vaters sehr lange bei mir und bei meiner Schwester daheim war.
Ja, war bei uns auch so.
Die könnte für mich und meine Schwester ein finanzielles Risiko darstellen, weil sie vielleicht in ihrem Alter dann weniger Pension kriegt. Und ich möchte als Frau und dann eventuell rein hypothetisch Mutter, nicht abhängig sein, so wie in die 1950er Jahre vom Partner, sollte es zu der Situation kommen, dass man sich scheiden lassen will oder was auch immer. Ja. Und du bist dann finanziell in dieser Beziehung gefangen.
Mhm. Ja.
Und das finde ich einfach so wichtig, dass man drüber spricht und dass man auch da wieder diese Scham ablegt. Weil meine Mama zum Beispiel, oder meine Eltern in dem Fall, haben das entschieden aufgrund der Tatsache, dass eben mein Vater genug Geld verdient hat und meine Mama und er wollten, dass wir Werte und sozialisiert werden durch sie und nicht. Ist ja prinzipiell eine gute Entscheidung, aber sie wird massiv benachteiligt on the long run.
Ja, natürlich. Ja.
Und das ist nicht zu unterschätzen.
Ja. Nein, wirklich nicht.
Und eben durch das Pensionssplitting kann man das zum Teil ausgleichen, also weil da, ich glaube, der Partner verzichtet ja dann auf einen Teil von seiner Pension, dass die Frau dann, die Partnerin halt, die in Teilzeit ist, dann quasi, oder nicht in Teilzeit ist, sondern in Karenz ist, Blödsinn, dann eben da einen Teil von der Pension kriegt. Und das ist, finde ich, auch in einer Beziehung wichtig, wenn man zusammenbleibt oder wenn man verheiratet bleibt. Aber ich finde, es ist einfach auch nur wichtiger, natürlich, wenn es die dann blöderweise irgendwann einmal trennst, weil dann irgendwann.
Na, aber Puma, dann unterschreibt das man nimmer.
Ja, dann ich unterschreibt das nimmer.
Ich muss es besprechen, ich muss es diskutieren zu einem Zeitpunkt. Und ich muss es, oder ich bin in der Situation, die es auch argumentieren muss.
Ja.
Weil es wirkt ja jetzt so, als wäre ich Bittstellerin.
Mhm. Ich finde, das wird einfach normal sein.
Eben, ich bin nicht Bittstellerin. Wir sind beide Elternteile von einem hypothetischen Kind in dieser Situation, ja? Mhm,
total.
Und das versucht auch nochmal diese Gleichberechtigung ein bisschen zu unterstützen, wobei natürlich, ich weiß gar nicht, was es finanziell ausmachen könnte, ja.
Ich weiß auch nicht, so genau habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, aber ich habe einfach, also ich glaube, dass es sicher gut ist, wenn man es hat. Es ist sicher besser, wenn wir es nicht haben. Und ich glaube, man kann es bis zu 3 Jahre im Nachhinein nur beantragen, also nachdem man schon die Karenz gehabt hat. Aber das
muss man nicht
Bis zum 10. Lebensjahr des Kindes, glaube ich, zum Unterschreiben.
Ach so? Okay, ich habe mir gedacht, dass das nur bis zum gewissen, okay, dann kennst du wahrscheinlich besser aus. Aber da wann ihr Kinder gekriegt habt und in Karenz wart, auf jeden Fall einmal da irgendwie informieren und schauen, dass ihr das.
Voll, es muss ja auch gar nicht für jeden passen. Eine Freundin von mir, die verdienen gleich viel. Das passt dann auch, ja. Aber es geht einfach nur darum, dass man sich seiner Möglichkeiten bewusst ist und auch der Wahrscheinlichkeit der Altersarmut.
Ja. Mhm. Absolut. Ja, das ist natürlich auch wieder ein weiterer Punkt. Einem Fass ins nächste.
Ja, natürlich. Wir haben eh schon gemerkt, wie du uns die Liste geschickt hast. Das ist einfach, erstens, man hängt ja total viel zusammen. Man kann das ja auch nicht trennen. Und ich als Frau, ich meine, muss man auch mal sich darüber Gedanken machen. Ich als Frau mich betreffen ja diese ganzen Themen, mich betrifft ja diese ganze Checkliste und mit dem müssen wir klarkommen und uns auch noch selber diese Informationen holen und auch noch selber schauen, wie wir da irgendwie rankommen.
Ich sage immer, es ist eine Hol- und eine Bringschuld. Ja. Mhm. Natürlich habe ich als Gesellschaft, Politik eine Bringschuld, aber ich habe auch als Individuum eine Holschuld. Natürlich. Das heißt, ich muss mich auch selber damit auseinandersetzen natürlich und schauen, wo ich meine Informationen herbekomme.
Ja.
Es gibt halt wirklich urgute Informationsquellen am Bundeskanzleramt auf der Homepage. Also wir haben das eh verlinkt, das gibt es ja wahrscheinlich dann eh in die Shownotes. Mhm. Und da einfach nur mal durchlesen, schauen, ob das für einen passen könnte. Genauso was Frauengesundheit andere Themen angeht. Genauso wie HPV-Impfung. Mhm. Ich kann ja auch nicht zu jeder sagen, ja, du musst. Sicher ist es sinnvoll, wenn sich so viele wie möglich HPV impfen lassen. Aber diese 620 Euro, wenn wir über 21 sind, sind halt nicht wenig.
Muss ich sagen, also da wieder Stadt Wien leider nur, aber das war cool, dass die Stadt Wien da wirklich, die hat ordentliche Werbekampagnen gefahren
ja,
und gesagt, macht das, tut's das und wirklich junge Frauen interessiert. Weil ich glaube, ich kann nur von mir ausgehen, ich habe mich mit meiner Gesundheit bis 23, 24 überhaupt nicht beschäftigt.
Na, weil man ist ja gesund.
Ja, gesund, jung.
Aber das ist halt auch das Urprivileg.
Ja.
Ultra Privileg, wenn man sich mit dieser Tatsache nicht mal auseinandersetzen muss.
Ja.
Und ist ja auch schön, ich habe eine unbeschwerte Jugend gehabt. Und dann auf einmal ist eingefahren wie ein Blitz mit dem Beginn vom Hebammenstudium. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, was habe ich mir da eingebrockt? Was habe ich da angefangen?
Oh,
weil wenn du einmal diese Murmel zum Rollen bringst, die hört einfach nicht mehr auf.
Und bei mir war es auch so zum Beispiel, ich habe meine erste Erfahrung dann eben mit 25 gehabt. Das war tatsächlich mit einer Gynäkologin und das war furchtbar. Und ich wurde ganz schlimm behandelt. Und dann habe ich eben erst begonnen zu sagen, okay, nur weil da jetzt eine Ärztin, ein Arzt sitzt, heißt das nicht, dass ich das schlucken muss, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ich hole meine Zweitmeinung ein, ich hinterfrage, ich schaue mal, ob das wirklich passt. Also ich habe mich ja einfach, sicher auch jugendbedingt natürlich, ja, irgendwie blenden lassen und habe mir einfach alles verschreiben lassen, mir gedacht, wird schon passen.
Das ist,
ich glaube, du musst eine schlechte Erfahrung machen, um mal zu sagen, nein, Moment, vielleicht sollte ich mal schauen, was das so, was
da ich meine, es ist ja schon gezeigt, dass sich das Gehirn bis 25 entwickelt und erst ab 25 abgeschlossen ist. Ja. Das heißt, ich kann meinem Jungen selbst gar keinen Vorwurf machen. Ich habe genauso wie alle anderen auch mit 18 oder so mit der Pille begonnen. Mhm. Und wenn ich jetzt retrospektiv drüber nachdenke, denke ich mir so, what for? Ja? Und wie ich dann aufhören wollte, hat die Gynäkologin zu mir gesagt, ja, das versteht sie jetzt nicht, weil ich vertrage sie ja gut.
Es geht sie aber einfach überhaupt nichts an. Ja, schön, dass du nicht verstehst.
Und ich habe mir dann gedacht, ist ja okay, wenn das deine Meinung ist und habe es halt dann aber einfach selber trotzdem abgesetzt.
Ja,
voll gut.
Wie alt warst du da?
Auch so Hebammenstudium, 22, 23. Mhm. Ich habe es eh nicht, also lang, schon ein paar Jahre, aber und da denke ich mir, das ist ja auch voll das Stigma, Frauen, die ganz früh in einem sehr jungen Alter die Pille verschrieben bekommen, dann irgendwann aufhören, dann eventuell voll die Hautproblematik entwickeln. Der ganze, und die wissen, also ich glaube nicht, dass ich wusste, was meine persönliche weibliche Sexualität ist, weil ich habe es ja nur gekannt unter der Pille.
Ja.
Also ich unterrichte auch an den FHs für die Hebammensexualität und Familienplanung und da habe ich halt dann 30 Frauen vor mir sitzen und das ist halt auch urcool für mich, weil wir da immer urcoole Diskussionen haben. Und da haben auch ganz viele gesagt, sie haben dann erst nach dem Absetzen der Pille ihre persönliche Sexualität kennengelernt.
Logisch eigentlich, aber das ist doch so logisch.
Weil ganz ehrlich, wenn ich, manche kriegen es ja mit 14, 15 die Pille, da bin ich vielleicht noch nicht sexuell aktiv, regelmäßig gewesen. Dann setze ich es mit Hausnummer 23 ab und dann kommt diese verzögerte sexuelle Erweckung oder Erwachen.
Ja, wirklich. Voll. Ja,
und da denke ich mal,
Aber du hinterfragst es halt auch gar nicht. Also ich habe eben, Gott sei Dank, muss man dazu sagen, ich habe Östrogen nicht vertragen, ich habe die Pille nicht verschrieben bekommen. Im Nachhinein bin ich sehr froh darüber. Und habe dann nur einmal diesen Nuvarin genommen, weil der halt sehr, sehr niedrig dosiert ist. Und ja, also Libido gleich null. Und ich habe das aber auf mich, weißt du, dann bist du wieder als Frau, denkst dir, mit mir stimmt was nicht.
Und mit 18 rede ich da halt auch nicht so.
Natürlich nicht.
Ja, ja,
und dann lässt du dich vielleicht sogar noch von deinem Partner verunsichern, dass mit dir was nicht passt und warum du nie Bock auf Sex hast und so weiter. Also das musst du ja, klar, mit 25 wüsste ich es besser und mit 30, aber damals halt, ich war, glaube ich, 19, war ich urverunsichert. Mhm. Und das hat auch ganz oft das mit Depressionen, also das geht ja in den
Been there, done that.
Ja. Bis ich dann gesagt habe, ich setze das Teil mal ab. Und dann hat sich auch nicht sofort alles umgestellt, aber langsam ist eben auch, merkst du, ah, okay, so funktioniere ich, so funktioniert mein Körper, so funktioniert mein Zyklus, auch diese ganze Zyklusgeschichte natürlich, alles wegtabuisiert und keine Ahnung.
Aber da hast du deine persönliche Gesundheitskompetenz erweckt, vielleicht zu diesem Zeitpunkt, weißt du, was ich meine? Und da hat das dann begonnen, dass man für sich und seinen Körper einsteht und sich das nicht wegrationalisieren lässt von einem weißen Kittel.
Ja,
und ich erwische mich trotzdem noch, dass ich voll respektvoll bin oder zu respektvoll natürlich dem Mensch gegenüber, aber nicht jetzt dem Status.
Ja, dem Berufsstaat.
Ich würde es trotzdem einfach hinterfragen, obwohl ich natürlich davon ausgehe, dass der Arzt und die Ärztin wissenschaftlich und evidence-based arbeitet.
Ja. Ich glaube, es wird dann halt vielleicht da im Studium einfach so eingetrichtert und wenn es jetzt, ich weiß nicht, wenn du dich dann nicht weiter damit beschäftigst. Also ich würde jetzt nicht sagen, die haben keine Verantwortung. Nur das konnte ich mir halt auch vorstellen, dass über das vielleicht im Studium gar nicht so viel kritisch, dass das gar nicht so viel kritisch besprochen wird.
Ja, beziehungsweise ist halt viel Verantwortung später. Und ich weiß das von meiner Cousine, die ist jetzt ganz, ganz frisch erst überhaupt Ärztin. Und die hat auch gesagt, das liegt in deiner Hand, ob du Schulungen machst oder nicht. Mhm. Und sie und ihr Partner sind halt total motiviert und machen das halt, weil sie wollen sich weiterbilden. Aber du musst nicht. Und das ist ja das. Dann hast du halt Menschen aus einer Generation, die sagen, ich habe das so gelernt und das war immer schon so, das haben wir immer schon so gemacht.
Ja.
Und du gerätst dann vielleicht dann zu jemandem, dann sind diese Menschen natürlich auch total selbstsicher in ihrem Beruf, die machen das Jahrzehnte und dann sitzt du da als junge Frau und denkst, hey, okay, wird schon passen.
Ja.
Wenn er das sagt, ich nehme das, danke, wieder schon.
Ich habe über 9 Jahre, glaube ich, die Pille genommen.
Wow.
Und dann, ich habe dann mehr darüber zum Nachdenken angefangen, weil da war schon Social Media Thema und da haben dann ein paar Influencer über das Thema Hormone geredet und irgendwie so, ja, man sollte sich das überlegen quasi. Und dann bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen und habe gesagt, naja, ich würde gern gleich mit der Pille aufhören und vielleicht die Spirale nehmen, weil die ja weniger Hormone hat oder die Kupferspirale. Und sie hat dann gesagt, ja, na, sie hat das jetzt nicht mitgekriegt, jetzt rennen auf einmal alle 16-Jährigen kommen zu ihr und wollen die Kupferspirale. Und nur weil irgendeine Influencerin sagt, die Pille ist schlecht. Und ich habe mir dann so gedacht, so, okay, ja, das ist irgendwie scheinbar jetzt ein Thema. und also ehrlicherweise, ich habe die Pille tatsächlich gut vertragen. Ich habe auch nicht so viel Unterschiede gemerkt danach oder davor. Ich meine, ich habe immer mit depressiven Phasen zu kämpfen gehabt, aber habe es auch immer noch und nehme jetzt die Pille nicht mehr.
Ich will die Pille per se verteufeln, weil das war die sexuelle Revolution für uns Frauen in den 70er Jahren. Und es passt doch sicher für manche urgut, aber es geht mir um diese dieses generelle Hergeben wie Zucker.
Ja, ich das halt einmal.
Und ich habe dann zum Beispiel, ich habe mich dann auch für die Kupferspirale entschieden.
Ich auch.
Hab's dann bereut.
Ich auch.
Hat nicht gut funktioniert.
Meine ist gebrochen.
Nein, meine nicht, aber ich habe es einfach nicht vertragen. Ja.
Ah, scheiße.
Und es ist, man muss einfach diesen persönlichen Weg finden. Ja, das ist das, was ich, das ist mein Grund.
Man muss alle Möglichkeiten kennen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können und auch die Folgen, die sie aus dem, dass sie die Pille nehmen, vielleicht ergeben könnten. Also ich glaube, da muss man halt einfach, da muss man Wissen haben und da muss man aufgeklärt werden oder sie selber auch mehr Wissen beschaffen.
Ja,
was mich jetzt nur interessieren wird, weil der Gesundheitsminister Rauch hat ja letztens in einem Interview scheinbar gesagt, dass er sich vorstellen könnte, die Pille, Antibabypille jetzt gratis herzugeben. Wie findest du das? Weil ich finde, also wenn ich jetzt kurz meine Meinung dazu geben kann, einerseits finde ich es gut, dass endlich irgendwie gemerkt wird, okay, wir geben auch extrem viel Geld aus für das, dass wir eben auch wiederum Frauen sind, weil wir müssen, oder unter Anführungsstriche, sehr oft müssen sie die Frauen quasi alleine um die Verhütung.
Das ist ja der nächste Punkt, Pille, ich wollte es gerade einsparen.
Warum?
Wieso sitzen hier drei Frauen am Tisch und unterhalten sich über Verhütung und Männer werden auf diesen Tisch nicht eingeladen? Also sie kommen nicht, wollen nicht eingeladen werden.
Wir haben sie auch nicht eingeladen, ehrlicherweise.
Ja, stimmt. Wir haben es uns immer, also ich habe es mir immer geteilt, also wir haben es uns wirklich immer geteilt, weil für mich war das immer schon so, ganz ehrlich, auch wie ich dann mir die Spirale einsetzen habe lassen, hey, ganz ehrlich, du darfst ein wenig mitzahlen. Und das war Gott sei Dank für meine Partner nie ein Problem. Aber ich weiß, dass es für ganz viele Leute, die trauen sich nicht einmal fragen, ob sie einen Zuschuss kriegen. Und da, also da eben Pille, dann auch die Menstruationsprodukte, die
2600 Euro im Leben wahrscheinlich, durchschnittlich. 2600 Euro.
Ja.
Dafür, dass ich eine Frau bin.
Ja.
Plus dann auch noch Pink Texas für rosane Rasierer.
Ja.
Und nicht freie Menstruationsprodukte.
Ja.
überall an wo auch immer, Universitäten, Schulen, was auch immer.
Das fände ich zum Beispiel wesentlich, einen wesentlich besseren Deal zu sagen, voll. Man gibt Frauen gratis
Menstruationsprodukte
und keine Pille.
Weil es ist halt, Period Poverty ist auch ein Thema in Österreich. Mhm. Ja. Vor allem jetzt mit der Inflation, wo natürlich alles viel teurer wird, gibt es auch Frauen und junge Mädchen, die keine Menstruationsprodukte dazu sich leisten können wollen, weil sie Ernährung, Miete, Strom, Gas zahlen müssen. Und ich finde es, ich tue mir urschwer. Ich finde es prinzipiell gut, über solche Sachen zu diskutieren. Mhm. Ich glaube, es ist ja eh noch nicht final. Ich glaube,
Nur mal gefragt worden, weil in irgendeinem anderen EU-Land haben sie es jetzt, ich habe jetzt vergessen, welches, aber in irgendeinem EU-Land ist die Antibabypille jetzt quasi
free. Ich finde ja den Ansatz gut, aber das Ding ist halt, dass wir mit, ich weiß nicht, jetzt heutzutage kriegen die jungen Frauen die Pille noch viel früher als damals oder die Sexual Activeness setzt früher ein. Mhm. Das heißt, ich würde halt dann nicht wollen, dass das einfach generell ausgeben wird als erster Standard, weil es eh jetzt gerade gratis ist. Ja. Und mit 13, 14 von einer jungen Frau zu erwarten, dass sie eigenverantwortlich entscheidet. Natürlich, wenn es gratis ist. Die Eltern werden auch wahrscheinlich froh sein, wenn sie verhütet oder sie mit dem Geschlechtspartner verhütet. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert und man muss da urviel diskutieren und es gibt kein richtig und kein falsch. Ja. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig zu sagen. Aber so, wenn man jetzt davon ausgeht, dass junge Frauen mit der Pille anfangen, denen die Entscheidung dann zu überlassen, obwohl es gratis ist und so verlockend.
Also vielleicht. Entweder du kannst die Gratispille nehmen oder du kannst dir die Spirale einsetzen lassen für 500 Euro.
Ja, natürlich. Ja. Aber ich finde es trotzdem nach wie vor, um zum Thema Gendermedizin zurückzukommen, ich finde das einfach krass. Ich
so arg.
Ja. Nein, aber das ist ja alles, passt, das greift alles ineinander. Ja. Aber dass man, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, die Antibabypille zu entwickeln. Wir müssten doch jetzt einfach längst eine Pille für den Mann haben. Das denke ich mir. Also für mich ist das auch ein bisschen...
Hat es ja eh schon gegeben.
Ja.
Die Nebenwirkungen waren recht hoch.
Genau. Ja, unsere ja Gott sei Dank nicht. Und das, also da denke ich mir, macht doch lieber eine PR-Kampagne für diese Pille, als dass ihr die Antibabypille für Frauen hergebt. Also das ist für mich auch Gender Medicine 101. Zu sagen, da muss viel mehr passieren, dass auch Männer sich einfach mal in diese Verhütungsgeschichte und Pillengeschichte
in der Verantwortung sehen. Ja, ich glaube, niedergebrochen dann in der One-on-One-Paarbeziehung, vielleicht ist es dann eh schon sehr viel mehr Thema als jetzt großflächig in der Gesellschaft. Aber ich habe mal ein Bild gesehen, irgendwo auf Social Media, das ist... Und der Vergleich schien mir recht passend. Das ist so, wie wenn du mit einer scharfen Pistole auf eine schusssichere Weste schießt. Warum nicht die Pistole entschärfen? Da habe ich mir so gedacht, aha, gutes Beispiel. Und seitdem habe ich immer dieses Bild im Kopf. Und dann denke ich mir so, it's true. It's funny, because it's true.
Ja.
Ja. Und ja, ich glaube, da es ist natürlich, mein Anspruch ist immer, ich bin ein... Was diese Themen angeht, leider sehr ungeduldig. Mein Anspruch ist, ich will alles ändern und ich will alles ändern sofort und überhaupt. Ja. Und warum ist das so?
Ja.
Aber es wird genauso wie Emanzipation, Feminismus einfach ein bisschen gebraucht hat, sich gesellschaftspolitisch zu verbreiten, wird es da auch Generationen geben oder brauchen, bis das ankommt, auch in unserem Mindset, sich wirklich allgemein vertieft hat. Mhm. Und diese Geduld aufzubringen, noch dazu als Frau, ist vielleicht...
Yes.
Aber siehst du Entwicklung positiv? Also siehst du, dass sie was tut? Also, weil ich denke mir immer, es tut sie eh voll viel, aber es ist halt oft so ein Bubble-Denken. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich bin halt da in meiner Bubble und ich rede in meiner Bubble drüber. Und im Großen und Ganzen tut sie dann vielleicht gar nicht so viel. Aber ich meine, der Frauenaktionsplan horcht sie eigentlich noch was sehr Gutem an. Also
Die Frage ist, wie schnell und wie gut ich diese Maßnahmen und Wirkungsziele im System implementieren kann. Dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich da auch kein Hintergrundwissen habe.
Ja.
Also da jetzt zu sagen, nein, ich sehe keine Veränderung, wäre sehr pessimistisch. Ich glaube schon, dass sich was tut. Ich glaube schon, dass sich was verändert. Natürlich bin ich auch in dieser Blase. von Träumerinnen gefangen. Aber ich würde es mir halt auch wirklich arg wünschen. Mhm. Das heißt, da zu differenzieren von was ist mein persönliches Wunschdenken und was ist Tatsache und was ist Fakt, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, es sind halt einfach Baby-Steps.
Ja. Mhm.
Und ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Ja.
Mhm.
Aber es ist halt auch so schwierig, weil man muss es halt schaffen, das Individuum des Durchschnittsösterreichers und Österreicherin zu motivieren, für diese Themen auch aufzustehen.
Absolut.
Und das dann von unserer Blase irgendwie raus aus der Blase zu bringen und in diesen Aktionismus auch zu treffen, ist, glaube ich, schwer.
Mhm.
But doable.
Ja, es wird einfach dauern und man muss sich ein bisschen, oder ich muss mich selber ein bisschen in Geduld üben.
Mhm. Ja.
Aber ich habe schon das Gefühl und die Hoffnung, dass was weitergeht. Und
ja, die braucht man im Herzen wahrscheinlich, oder? Damit man weitermacht, schätze ich.
Ja. Du hast jetzt ja schon kurz ein bisschen vorgegriffen auf schon meine Abschlussfrage eigentlich. Aber was denkst du, braucht es in Zukunft, dass die Entwicklung und die Forschung frauenspezifischer Gesundheit, Medizin einfach auch vielleicht schneller vorangeht?
Also Geld.
Geld.
Period.
Period. Nein, ich glaube, für jede Art von Forschung ist natürlich Geld das A und O, keine Frage. Ich glaube, es braucht halt auch einfach diese Wichtigkeit und diesen Druck dahinter, diese Motivation dahinter.
Mhm.
Und natürlich die finanzielle Unterstützung dieser.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, it's happening, ja? Mhm. It's happening, but it's slowly happening. Und da denke ich mal, es ist eine langsame Veränderung, ist besser als keine. Steht da Tropfen, hüllt den Stein.
Ja. Mhm.
Und ich finde zum Beispiel eben jetzt dieser Schritt mit der gratis HPV-Impfung bis zum 21. Lebensjahr ist ja, finde ich, das ist ja schon, finde ich, sinnvoll, ja? Zwischen 9 und 21. Das heißt, im sinnvollsten Fall bevor man sexuell aktiv ist.
Mhm.
Buben und Mädchen.
Ja, das ist auch nochmal Sache.
Das ist auch wichtig.
Ja.
Und ich finde, das ist, das ist super.
Mhm. Ja.
Das heißt, es tut sich ein bisschen was, ja? Mhm. Natürlich für alle anderen, die über 21 sind, denen muss man es schmackhafter machen, diese 620 Euro in ihre eigene Gesundheit zu investieren.
Ja.
Vor allem, wenn man sagt, ja, Gebärmutterhalskrebsrisiko kann massiv gesenkt werden. Es kommt bei Womanhood jetzt eine HPV-Folge raus mit der Dr. Christine Bekos, die an der Universitätsklinik Expertin ist für Dysplasien, eben Gebärmutterhalskrebs. Und die, da führt kein Weg dran vorbei.
Mhm.
Ja. Australien zum Beispiel hat eine extrem gute Durchimpfung, hat sehr viel weniger Gebärmutterhalskrebsfälle.
Sehr cool.
Und man sieht halt, dass das Risiko gesenkt werden kann.
Voll gut.
Und es ist ja nicht mal nur Gebärmutterhalskrebs, es kann ja auch Rachenkrebs auslösen.
Ja. Mhm. Es löst ja vor allem, kann ja auch bei Männern andere ganz andere Krankheiten auslösen. Also ich glaube, das sind sie einfach für Männer einfach nicht bewusst, weil die denken sich, ja, HPV-Impfung ist ja nur für Frauen.
Ich habe keine Gebärmutter. Ja.
Ja, aber das stimmt, das hat mir nämlich auch eine Freundin, die Ärztin, ist einmal erklärt und mir war es auch nicht bewusst.
Voll. Und je mehr wir darüber reden, je mehr wir das Gespräch am Laufen halten, egal um welche Themen es geht, desto mehr wird es Menschen geben, die dafür einstehen und aufstehen und laut sind.
Ich glaube, so solche Themen oder Themen, die jetzt eben auch nur Frauen unter Anführungsstrichen, oder es betrifft ja wiederum nicht nur Frauen, aber ich glaube, das ist halt auch wieder das Thema, wir brauchen in wichtige Positionen auch mehr Frauen nur. Das ist ja wieder
auch allgemein mehr Diversität.
Mehr Diversität.
Ja. Weil zum Beispiel, ich spreche natürlich sehr viel von Frauengesundheit, weil ich hauptsächlich mit Schwangeren etc. zu tun habe.
Ja.
Aber Frauengesundheit inkludiert auch Transfrauen.
Ja.
Frauengesundheit inkludiert POC-Frauen, Frauengesundheit. Das heißt, Frauen, ja, auf jeden Fall, überall hin, Diversität unter Frauen, auch extrem wichtig, weil da gibt es andere gesundheitliche Voraussetzungen als jetzt zum Beispiel bei mir als gesunder weißer Frau.
Mhm. Ja.
Und wenn man da diese Wichtigkeit erkennt und die richtigen Leute an die richtigen Positionen setzt und Geld in die Hand nimmt für die richtigen Dinge oder richtig, für wichtige Dinge, sagen wir so, dann kann es nur gut werden, oder?
Ja.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, ja, finde ich. Ich würde trotzdem gerne noch die Frage stellen, ob du irgendwas noch ergänzen möchtest, irgendwas nicht zur Sprache kam, was dir wichtig ist zu dem Thema. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Nein, ich glaube eben jetzt gerade mit dem letzten Satz, den ich gesagt habe, dass ich auf keinen Fall bei Frauengesundheit, bei dem Wort Frauengesundheit, Transfrauen, POC-Frauen etc. exkludieren möchte. Und dass mir das auf jeden Fall bewusst ist, ich das vielleicht aber einfach jetzt diese ganze Folge unter Frauengesundheit nicht explizit erwähnt habe, ist, glaube ich, von meiner Seite alles gesagt. Ich habe nicht den Anspruch an mich, dass ich allwissend bin, sollte irgendwas falsch rübergekommen sein, ich falsche Informationen haben, dann bitte lasst es mich wissen.
Gerne immer ins Gespräch gehen. Ja, das
genau, sind so, unbedingt in den Diskurs gehen und danke für die Einladung.
Danke dir.
Ich glaube nicht, dass das letzte Mal war.
Nein, ich glaube, da gibt es noch ein paar Themen, die wir nochmal besprechen
können. Definitiv.
Also es war super aufschlussreich. Ja. Vielen lieben Dank. Du bist
sehr gerne.
Echt sehr cool.
Und es freut mich natürlich auch, ihr habt wahrscheinlich sehr viel mehr Hörerinnen als der Womanhood Podcast, weil sie eine viel größere Plattform hat, dass ihr dem Thema einen Slot gebt, eine Folge widmet, weil wir sehen, es ist it's a never ending story.
Ja, absolut. Und schaut auf jeden Fall bei der Christina bei Womanhood vorbei, horcht euch einmal durch. Es ist sehr, sehr spannend, was du da alles erzählst. Also kann ich sehr empfehlen, vor allem, wenn jetzt auch vielleicht nur die HPV-Folge kann sein. Weißt du, wann die rauskommt? Weil wir gehen erst Ende Mai mit dieser Folge raus. Kann das sein, dass die dann schon online ist?
Dass die da dann schon raus ist,
Oder sonst auf jeden Fall bei ihr vorbeischauen und die Klingel oder das auch abonnieren. Vielen Dankeschön.
Danke dir.
Gerne, danke euch.
Danke euch auch fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Ich glaube, es ist eine sehr schöne, lange Folge geworden. es kommt sicher bald näher. Habt eine schöne Woche. Bussi. Baba.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.